Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid im Land von Basketball-Olympiasiegern und Olympia-Halbfinalisten und überhaupt. 3 gegen 3 bin ich echt so ein bisschen eingestiegen irgendwie. Ich glaube wie die halbe Nation so ungefähr, weil es war dann schon irgendwie, man hat dann schon gemerkt, dass es eigentlich so Basketball unter dem Mikroskop gibt und halt unfassbar spannend ist und mega abgeht. Und am Ende steht Gold. Und wir werden natürlich ganz über Olympia sprechen. Wir werden aber jetzt erstmal, glaube ich, ganz kurz über 3 gegen 3 sprechen. Und deshalb sitzt er mir gegenüber, der nach dem Finale sicherlich niemals Ungerührte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, ich muss gestehen, ich bin relativ spät eingestiegen irgendwie, weil es läuft dann immer, bei Olympia laufen ja viele Dinge, dann so, oh, verdammt, wieder verpasst, oder muss ich arbeiten, oder war das. Und dann Finale war richtig geil. Also hat mega Spaß gemacht. Hast du geguckt?
Absolut, ja, habe ich auch gesehen. Also mir ging es auch so, dass ich davor das irgendwie immer nur so Teile mitbekommen habe, ja. Und dann irgendwie nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, um es gerade zu gucken, ja, oder so. Genau. Und dann habe ich mitgekriegt, oh krass, ja, die sind mega gut, die haben eine Chance. Und dann hat sich's abends ergeben und dann habe ich es geguckt und fand es halt auch sofort geil. Also ich finde auch, dass dieses, also vom Regelwerk her funktioniert es halt einfach, dass es super frenetisch, unterhaltsam, also es geht ja auch schnell, also hohes Tempo irgendwie drin, kann man sich mega gut angucken. Und also ist natürlich auch einfach nur ein unfassbarer Erfolg. Insofern, da kann man dem Team natürlich auch nur absolut gratulieren, aber es hat auch mega Bock gemacht, sich das anzugucken, auf jeden Fall.
Ja, das Ding auf Make it, Take it zu verzichten, ist, glaube ich, ziemlich gut, weil dadurch ist es halt, dass du halt so einen permanenten Fluss, weil so jeder direkt will den Gegenschlag landen will, irgendwie so fühlt sich's irgendwie an. Und genau, fand ich richtig cool, aber natürlich vor allem Shoutout an Elisa Mevius, Svenja Brunkhorst, Sonja Greinacher und Marie Reichert, also, ne?
Absolut.
Unfassbar. Also weil mit dieser Nervenstärke die ganze Zeit. Also es war ja immer eng und es war dann halt und halt immer wieder nochmal einen zurückgegeben und dann das Ding geholt. Sensationell.
Ich muss auch gestehen, dass ich ein bisschen Schiss hatte, als sie, ich glaube, 7 Sekunden waren noch auf der Uhr, ne, als Spanien dann nochmal den Ballbesitz hatte im Finale. Und ich hab eigentlich so ein bisschen befürchtet, dass es jetzt noch kippt. Aber es ist nicht gekippt, von daher Gold, geile Sache.
Überragend. Als deutscher Sportfan, wenn es gegen Spanien geht und eventuell noch was passieren könnte, ist man, glaube ich, so ein bisschen ein gebranntes Kind irgendwie.
Wo ist Puyol?
Ja, genau. genau. Oder Merino.
Ne? Oder Fernando Torres damals.
Fernando Torres, richtig, ja. Nein. Aber jetzt, diesmal, die Damen haben.
Also Fernando Torres hat es nicht mehr umgebogen, dieses Spiel.
Ne, Fernando Torres war nirgendwo gefunden, auch Pau Gasol kam nicht mehr rein. Ich glaube, Dirk hat ihn so ein bisschen zurückgehalten, Nowitzki, weißt du, hat wahrscheinlich so, ey.
Wahrscheinlich.
Nein, sensationell.
Du hattest deine Medaillen.
Ja. Jetzt lass sie uns. Herzlichen Glückwunsch, überragend. Und jetzt schauen wir mal, ob der DBB nachzieht.
Ganz kurz, eine Off-Topic-Frage habe ich noch, die so ein bisschen daran angrenzt, aber da mittlerweile ja die Tore geöffnet wurden für 3x3, was hältst du von 1 gegen 1 als olympischer Disziplin?
Ja, ich bin sofort dabei, natürlich. 1 gegen 1 wäre, egal wer es ist im Endeffekt, also wäre natürlich, wir haben das ja, ich glaube, du hast auch schon mal fürs Ausgang propagiert, war das nicht so?
Kann gut sein. Also eigentlich propagiere ich das bei jeder Gelegenheit.
Ja, weil es halt ein geiles Format ist eigentlich. Also ich meine, Basketball ist in jedem Format einfach überragend. Aber je kleinteiliger das wird, da gibt's halt dann es wird halt immer noch mehr zum Duell. Das war jetzt auch so ein bisschen so, hat man es beim 3 gegen 3 gesehen. Also wie cool das halt dann ist, wenn nur, weil es halt permanent einfach ein Hin und Her ist. Und 1 gegen 1 wäre schon eine gute Geschichte. Meinst du, da gäb's dann irgendwie so Ex-Spieler, die noch nicht ganz so alt sind, die sich da dann irgendwie nochmal eine zweite Karriere irgendwie, oder was heißt eine zweite Karriere, nochmal bei Olympia irgendwie teilnehmen würden? Oder glaubst du, es gäbe dann irgendwie so richtig, oder nur Spezialisten, weil Spezialisten gäbe es ja sicher. Aber.
Ja, ist das nicht eigentlich sowieso ein bisschen der Punkt, den sie jetzt, also die Amerikaner bei 3x3 auch ein bisschen verkackt haben? Also ich meine, Jim Fredette ist ja alte Legende quasi, ja. der war ja dabei, aber das waren halt nicht Leute, die das jetzt wirklich also da wurde jetzt nicht so wirklich darauf hingearbeitet, während ja die deutschen Spielerinnen, die haben sich ja aktiv dafür entschieden, das als ihren Weg zu verfolgen. Inwieweit das dann bei den anderen Competitions auch stattfinden würde, weiß ich nicht. Ich fände es ja, ich meine, so aus der NBA-Fansicht wäre es natürlich geil, wenn einfach auch die aktiven NBA-Spieler daran teilnehmen würden. Aber ich glaube, ja, auch aus Imagegründen wird das wahrscheinlich nicht passieren. Aber
Wenn Kevin Durant gegen irgendeine No-Name aus Brasilien verliert oder so, ich glaube, das Es würde wahrscheinlich nicht passieren, aber.
Ja, aber also die Blöße geben würde man sich wahrscheinlich auch nicht. Nee. Andererseits hast du halt auch da eine Möglichkeit, eine Goldmedaille zu holen. Ich weiß auch nicht. Ja. An sich ist das natürlich auch ganz cool. Nee, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht würde man da Spezialist für finden. Ich stünde zur Verfügung. Ich habe früher immer sehr gerne 1 gegen 1 gespielt. Ich bin natürlich washed und war auch damals natürlich nicht gut genug. Aber du weißt, wie es ist. Ja. Der Punkt ist, ich würde es gerne sehen in irgendeiner Form. Ja. Vielleicht ja eines Tages.
Ich wäre dabei, ich würde mir zuschauen. Wir können natürlich auch als Showcase eins unserer legendären 1 gegen 1 mal wieder aufziehen. Ne?
Absolut.
So, das wäre natürlich auch für.
Das mittlerweile noch dynamischer daherkommen würde als damals.
Ja, und es war damals schon brutal schnell, also für das bloße Auge kaum zu verfolgen.
Ja. Das war so ein bisschen wie wenn du Eishockey aus 3 Kilometern Entfernung siehst, so schwer war das zu verfolgen.
Ja, ja. Dabei aber viel anmutiger natürlich.
Ja, ja, vor allem anmutig.
Ja, deshalb, ja, vielleicht, wir können das einmal aufzeichnen und als Video zum IOC schicken und dann, denke ich mal, sind wir dann 2028 in L.A., sind wir dann alle dabei, 1 gegen 1.
Finde ich gut.
L.A. wäre auch, weißt du, dann könntest du die Geschichte, meinst du eigentlich, die ziehen das in Venice auf? 28, also 3 gegen 3 auf jeden Fall und dann natürlich 1 gegen 1 mit uns dann?
Gute Frage, eigentlich würde es sich anbieten, hast du schon recht. Das geht jetzt natürlich in ganz viele andere Richtungen schon wieder als das, worüber wir eigentlich reden wollen. Aber ja, L.A. ist ja eh interessant, weil das eine 48 Milliarden Kilometer lange Stadt ist. wo man eigentlich ja schon wie Weiland den Helikopter braucht, um von Spielstätte zu hoppen.
Ja.
Wie der Kaiser. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber das ist ja auch nicht mein Problem.
Man sollte, ich glaube, Autofahren. Wenn du nicht gerade mehrere Stunden Zeit mitbringst, bringt
was. Ich meine, da kannst du halt diverse Livestreams im Auto einfach
gucken. Ja, schon, genau. Die Internetverbindung muss gut
kommst
sein.
Kommst ja eh nicht weg. Und fahren musst du auch nicht. Du stehst ja
noch. Auch nicht. Öffentliche Verkehrsmittel sind auch nicht so richtig gut in L.A., ne?
Soweit ich weiß, wird das eigentlich nicht genutzt. Nee, aber also da spreche ich nicht.
Ich bin mal U-Bahn gefahren in L.A. auf jeden Fall.
Du warst in Hollywood.
Aber da kommst du nicht weit raus. Bus, du kannst ja einen Bus nehmen. Du kannst schon, ich hätte von der Union Station mit dem Bus nach Venice rausfahren können, das weiß ich noch.
Das wird dann sicherlich auch das olympische Dorf ersetzen. Da sagt man den Leuten einfach, Fahrzeug
und Bus. Fahrtbus macht ein Nickerchen und dann seid ihr bereit. Ne? Ja, wahrscheinlich gibt es dann wird so Shuttles geben. Ob es noch so eine Shuttle-Lane gibt, ist natürlich die Frage. Aber wenn es wäre auf jeden Fall, also muss ja fast. Also würde mich
eigentlich schon, ja.
Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr würde es mich überraschen, wenn es nicht so wäre am Ende. Aber
und so omnipräsent wie Snoop Dogg jetzt in Paris ist, müsste dann eigentlich auch Woody Harrelson und Wesley Snipes,
ja.
Eigentlich auch engagiert werden, um irgendwie zu helfen. Oder nur Kadeem Hardison heißt ja, glaube ich, um halt blöde Sprüche über Sizzler zu machen oder so. Ja. Das wäre natürlich einfach auch ziemlich geil.
Ja, ja.
Die Möglichkeiten sind grenzenlos.
Absolut. Absolut. Das wird sehr gut. Sehr gut war's bis jetzt für den DBB. Auch wenn es gegen Griechenland am Anfang mal ganz kurz cool so aus. Also irgendwie fand ich auch witzig, war so ein bisschen verdrehte Rollen irgendwie. Weil wenn man noch so ein bisschen zu Eurobasket zurückdenkt, damals war ja Deutschland noch so, also. Man hat es noch nicht gesehen im Endeffekt. Sie waren schon gut, aber es war immer noch so, sind sie wirklich so gut? Sind sie wirklich so gut, wie sie jetzt gestartet waren ins Turnier? Und dann kam Griechenland mit dem großen Giannis und Griechenland als Favorit. Und jetzt war es irgendwie so ein bisschen so, hatte ich so das Gefühl, als ich das Spiel geschaut habe, dass quasi der, in Anführungszeichen, Außenseiter den Favoriten, den Weltmeister, so ein bisschen überrumpelt hat am Anfang. Gerade so die Defense. Ich fand, Griechenland hat sehr gutes Ball-Denial gespielt und so und hat da irgendwie Deutschlands Team-Basketball, Off-Ball-Movement und Ball-Movement kamen irgendwie nicht so gut ins Rollen. Und Giannis konnte relativ viel machen. Und dann irgendwann, ja, hat das bessere Team an sich irgendwo sein Footing gefunden, wie es so schön heißt, und hat dann das Spiel gedreht und hat einfach so ein bisschen, ja, auch natürlich angeführt von Franz Wagner, der sich auch so ein bisschen reingespielt hat ins Spiel, dann irgendwie so die Verhältnisse gerade gerückt, irgendwie so ein bisschen. So, ging's dir ähnlich?
Ja, also ich hatte zu Beginn des Spiels wirkte es ein bisschen so, als wäre Griechenland so ein bisschen fokussierter und mehr darauf aus, so wir haben eine Möglichkeit, das hier vielleicht zu gewinnen und dafür spielen wir irgendwie sofort mit der maximalen Intensität. Ja. Und haben ja auch irgendwie so ein bisschen was Neues probiert, also mit mehr Double Teams in Richtung von Schröder und so. Ich fand auch, dass sie es echt gut geschafft haben, so diese Offense der Deutschen erstmal sehr langsam aussehen zu lassen. Und sehr, ja, stagnant. Irgendwie gab es halt relativ viel. Es haben sich zwar Leute bewegt, aber wenn der Pass kam, dann standen sie und der Verteidiger stand quasi auf ihnen und dann musste man irgendwas daraus machen. Es gab jetzt ganz selten mal irgendwie so ein dynamisch in der Bewegung wurde jemand gefunden. Ich weiß noch so, also ich glaube, nach dem nachdem Griechenland auf 10-2 gestellt hat, hat Herr Herbert seine erste Auszeit genommen. Mhm. Daraus kam dann ein wunderschönes Play, wo der Ball halt einfach nur übers ganze Feld schnell gepasst wurde. Ich weiß gar nicht, ob da Dribblings dabei waren, wenn dann auf jeden Fall nur sehr wenige.
Ja, ja.
Aber da hat man schon gesehen, das war irgendwie sehr, sehr aufwendig irgendwie. Also es gehörte einiges dazu, um diese Defense einmal quasi auszuhebeln. Und das haben sie halt aus dem Spiel heraus erstmal gar nicht hinbekommen. Das kam dann mit der Zeit, aber so das erste Zeichen sozusagen hatte halt schon Griechenland gesetzt. Ich fand auch, dass zu Beginn die deutsche Defense gerade so in Transition echt schlecht war, wodurch dann auch halt Giannis irgendwie seine Möglichkeiten hatte. Die haben ja auch, das ist ja auch immer ein bisschen aussagekräftig. Man weiß ja, Griechenland ist eigentlich kein gutes Shooting-Team. Im ersten Viertel haben sie, glaube ich, 25 Punkte oder so erzielt und haben dabei nur einen einzigen Dreier versucht. Der Rest war alles quasi am Korb.
Ja.
Das spricht halt auch ein bisschen dafür, dass eigentlich das, was man gegen Griechenland machen will, nicht funktioniert hat. Aber das hat sich danach auch sehr schnell geändert. Also ab dem zweiten Viertel hat man ja richtig oft dann griechische Possessions gesehen, wo eigentlich nichts passiert ist, bis dann irgendwann kurz vor Ende der Wurf jemand einen Dreier genommen hat. Und der ist dann relativ oft auch dann nicht reingegangen. Sie haben natürlich auch, sind natürlich auch einige gefallen, weshalb das Spiel ja auch eine ganze Weile schon offen dann war. Aber das war dann auf jeden Fall mehr das, was Deutschland halt erzwingen wollte. Also mit vielen Double-Teams, auch gegen Giannis, wenn er mal tief den Ball hatte, dass da halt irgendwie relativ schnell der Druck da war und der Ball dann wieder rausgepasst werden musste. Also diese Intensität, dieser Fokus, der war auf jeden Fall ab dem zweiten Viertel viel, viel mehr zu sehen. Und ich fand aber auch, also zu Beginn, ich weiß nicht, ob das dann so diese Einstellung ist, ja, wir sind der Weltmeister, die haben wir schon mal geputzt, die putzen wir auch heute. Glaube ich eigentlich nicht, dass die jetzt da irgendwie mit so einer lässigen Einstellung reingegangen sind, aber es hat auf jeden Fall einen Moment gebraucht, um so richtig von der Energie her da zu sein. Vielleicht ist das auch, weil das Spiel um 11 angefangen hat. Das ist ja schon auch einfach früh, muss man sagen. Für mich war es gestern sehr gut, weil das dadurch das einzige Spiel war, was ich in voller Länge sehen konnte. Aufgrund anderer Verpflichtungen. Aber für Spieler ist das ja ungewohnt, so früh irgendwie dann sofort präsent zu sein. Außer für Moritz Wagner, weshalb ich den auch sehr wichtig dafür fand, wie sie dann ins Spiel reingekommen sind. Also für mich war auf jeden Fall auch die Szene des Spiels, wo er halt im 1-gegen-1 gegen Giannis scored und danach halt diese Too Small
anbringt. Ja.
Und es war ja sogar gerechtfertigt, weil er hat in dem Spiel mehrfach im 1-gegen-1 gegen Giannis richtig gut ausgesehen.
Ja.
Was halt auch so ein, eigentlich, also Giannis ist ja ein überragender Verteidiger, aber Giannis ist am besten, wenn er Off-Ball ist, nicht wenn er On-Ball ist.
Mhm.
Und ich fand, das haben sie, also gerade Moritz Wagner hat es einfach mega gut verstanden, hey, wenn ich den direkt attackiere, dann tut das der griechischen Defense mehr weh, als wenn wir versuchen, wen anders zu attackieren und er irgendwo im Hintergrund seinen komischen Helikopter-Move macht und halt alles wegblocken kann. Also das war schon ganz geil. War auch wichtig dafür, um reinzukommen, auch wenn Moritz Wagner danach dann natürlich auch ein paar Mal komplett überdreht hat und irgendwie seine reihenweise offensive Fouls gesammelt hat. Aber um erstmal in diesem Spiel so richtig anzukommen, weil ich komme hier rein und ich bin sofort irgendwie das größte Großmal auf dem Feld, war perfekt.
Ja, Fieber-Mo halt, weil also in der NBA eigentlich auch, also er kommt.
Er ist halt einfach Rational Confidence-Mo.
Ja, absolut, absolut, egal wo er ist. Und es sieht dann halt, wenn's funktioniert so gegen Giannis, dann sieht er halt auch dominant aus unterm Korb, ne?
Also er hat ja die Bewegungen und so.
Ja, absolut. Absolut.
Das kann man wirklich nicht anders sagen. Der ist, also auch in der NBA ist er darin ja einfach richtig gut.
Ja.
Du würdest jetzt kein Team um ihn aufbauen oder so, weil er natürlich auch defensiv seine Limitierungen hat, das ist ja auch klar, aber so dieses ein Big Man, den du einwechseln kannst und der einfach für Punkte sorgen kann, auch in Self-Creation, das hast du halt sonst einfach gar nicht so wahnsinnig häufig auf dem Level. Also insofern,
ja, das merkt man, finde ich, auch so, ne?
Ja, voll. Und auch irgendwie so mit der Kreativität, mit dem Händchen. Er hat ja auch, ist finde ich, auch ein guter Passer, wenn dann Leute um ihn herum irgendwie cutten. So, das Offensivgame ist einfach wirklich richtig nice.
Ja.
Muss man schon sagen.
Guter Mann, der Mo. Ja, und so insgesamt, also es war halt so, also fand ich schon nicht, dass, also was du sagst auch, dass nicht, dass sie jetzt gedacht haben, ja, hier kommt nur Griechenland, sondern es war schon so ein bisschen Deutschland Favorit und Griechenland so ein bisschen der Außenseiter mit sehr holpriger Vorrunde, gerade irgendwie so ins Viertelfinale gekommen, die Wurfprobleme, die du angesprochen hast, und dann war das halt so, okay, der Außenseiter ist halt sofort voll da, will halt seine Chance nutzen, die vielleicht nur halb vorhanden ist im Endeffekt. Und der Favorit geht halt schon mit einem gewissen Selbstbewusstsein ins Spiel, jetzt nicht im Sinne von oben herab, aber, ne, und dann musst du dich erstmal irgendwie reinfinden. Und manchmal geht's dann nicht gut, Kanada, und manchmal kriegt man dann halt noch die Kurve. So, und dann, ne, und Deutschland hat die Kurve bekommen, wie gesagt, unter anderem wegen Mo Wagner, auch wegen Johannes Thiemann, fand ich.
Ja, absolut.
Extrem gut gearbeitet in der Zone, also seine Präsenz in der Zone im Endeffekt, also nicht mehr nur um die Arbeit, auch so als Passstation und dann sein Finishing, dann Arbeit am Brett, also fand ich richtig gutes Offensivfoul, das er da im dritten Viertel angenommen hat und ja, also fand ihn so, er hat auch so ein bisschen durch seine Präsenz in der Zone auch so ein bisschen dieser Statik, so einen Ausweg aus dieser Statik so ein bisschen gegeben, weil er dann scoren konnte irgendwie am Brett und fand ich extrem wertvoll, gerade weil er seine Rolle jetzt in der Vorrunde auch noch nicht so prominent war, wie sie vielleicht bei der WM war oder sowas. Und dadurch, jetzt hat er halt mal so ein richtiges, nochmal so, war so ein bisschen so ein Team an Spiel, fand ich auch.
Ja, also fand ich auch. Das war auf jeden Fall seine auffälligste Leistung bisher. Und insgesamt war es, glaube ich, auch die beste Bankleistung.
Ja.
Also halt mit Wagner und ich fand Bonga und Wilder Babb auch, ja, hatten beide echt ihre Momente. Bonga ist für mich, also du weißt ja, ich bin mittlerweile sowieso einigermaßen
Du bist ja bei den Celtics eigentlich, richtig? Nee,
oder zu den Magic. Ich meine, die spielen gut zusammen.
Ja. Muss man schon sagen. Point Guard brauchen die auch noch, oder? Die Magic können auch noch,
ja, die können Schröder holen.
Ja.
Wurde im neuen Bill Simmons Podcast haben sie das auch schon gefordert. Ich weiß nicht, ob ich da mitgehe, aber ist ja auch egal. aber für mich ist Bonga halt schon in diesem Turnier konstant einer, der wirklich sehr hervorsticht. Und ja, also jetzt in dem Spiel gestern, er kam zwar von der Bank, aber hat am Ende die drittmeisten Minuten gespielt, weil er auch die zweite Halbzeit hat er ja dann auch quasi den Platz in der Starting Five von Andy Obst eingenommen und war, ich glaube, das ganze dritte Viertel gespielt, relativ viel auch im vierten, weil er halt einfach so diese Fähigkeit, defensiv jede Rolle zu übernehmen, außer jetzt so primärer Ringbeschützer, das vielleicht nicht, aber so als Helper kann er das ja schon auch machen und halt Druck am Mann gegen kleine Guards ausüben, am Flügel gegen irgendwie jede Art von Spieler verteidigen und dann auch gegen Giannis irgendwie da sein. Das war schon einfach wieder richtig wertvoll. Das Geile ist ja auch, wenn du ihn dann quasi so auf die Zwei packst und Wagner ist der Dreier und dann hast du immer noch zwei Bigs daneben und Schröder, der halt auch ein exzellenter Verteidiger ist. So
mega lange Arme hat.
Diese Lineups sind halt einfach also riesengroß und echt eklig. Also ja, richtig überragende Two-Way-Lineups. Also momentan trifft Bonga ja auch all seine Dreier. Im Turnier bisher exakt die gleiche Anzahl an Versuchen und Treffern von draußen wie Kevin Durant und Devin Booker übrigens.
10 von 16. Die sollen auch ganz gut sein.
Ja, die sind gut.
Sagt man. Ja.
Es gibt auch nur 3 Spieler, die im Turnier bisher mehr Dreier getroffen haben als, nee, Quatsch, 4. Die im 4. Turnier bisher mehr Dreier getroffen haben als Isaac Bonga. Also es läuft. Es läuft. Schröder.
Gut, Schröder trifft ja auch von der Mittellinie, ne? Also muss man ja wissen wir auch.
Bogdan Bogdanovic.
Ah ja, die Serben.
Kollege Jui. Das müsste ich gerade nochmal der mit den meisten war ein Japaner, dessen Name ich, der mir leider gerade entfallen ist.
Ja.
Ich glaube, der gegen Frankreich 12 getroffen hat.
wahrscheinlich
ich grad leider. Es tut mir leid, ich habe mich gerade nicht parat. Aber Bonga ist auf jeden Fall sehr weit vorne.
Ja, Bonga ist, also wirklich, du gehst mittlerweile davon aus, dass das Ding reinfällt, wenn er abdrückt, irgendwie von draußen. Zumindest während des Turniers. Und das ist natürlich.
Vor allem am Ende von Viertel.
Ja, vor allem am Ende von Vierteln, genau. Und ja, damit ist er, also das macht ihn dann so unglaublich wertvoll momentan. Also ja, diese Mischung aus, er macht das Feld breit und, wie du sagst, kann alles verteidigen, kann auch nochmal ein bisschen den Ball bringen, ist vorne athletisch, kann auch mal zum Ring gehen. Also das ist, ja, Bonga richtig gut. Und Franz Wagner finde ich auch irgendwie, ich habe vorher gesagt, er hat sich so ein bisschen ins Spiel reingespielt, so am Anfang hat noch nicht so viel funktioniert, aber was ich halt, also auch so diese berühmte, ich weiß nicht, ob man das dann immer zu hoch hängt, aber also ich sage jetzt mal Reifeprozess, dann sich einfach, wie methodisch er sich in das Spiel reingespielt hat, weißt du, er hat jetzt nicht irgendwie versucht, dann wild zum Korb zu ziehen und dann irgendwie statementmäßig abzuschließen oder halt einfach zu werfen, wenn er den Ball bekommen hat, sondern er ist dann einfach irgendwie, ist Richtung Zone gegangen, dann Gegenspieler auf den Rücken genommen, hat sich irgendwie zu seinem Spot gedribbelt, einmal gedreht, zweimal gedreht oder so und dann halt einfach einen guten Wurf genommen, im Endeffekt einen guten Wurf für ihn aus einer guten Position für ihn und hat dann irgendwie seine Sicherheit bekommen und dann hat das dann natürlich immer öfter funktioniert. Und das ist halt irgendwie so diese Sicherheit irgendwie, die er dann ausgestrahlt hat und so dieses Selbstverständnis auch so, ich komme schon rein, ich weiß, wo ich hin kann, ich weiß, wie ich an meine Spots komme, ich weiß, wo meine Spots sind, dass ich mir da, auch wenn es am Anfang nicht so gut geklappt hat, mir da irgendwie Sicherheit erspielt. Und so, das ist schon, fand ich auch ein sehr beeindruckenden Aspekt irgendwie von dem Spiel.
Ja, voll. Also es ist halt vor allem, finde ich, auch sehr, sehr beruhigend irgendwie zu sehen, dass, also selbst wenn der Dreier kommt und geht, sobald er irgendwie innerhalb der Dreierlinie ist, ist sein Touch halt einfach auch so gut, dass auch Würfe, die echt komisch aussehen, immer eine ziemlich gute Chance haben, um reinzugehen. Und also so gerade so der Touch, den er irgendwie so rund um die Zone hat, wenn er da jetzt dann irgendwie mal so einen wilden Floater dann hat oder so seinen Turnaround-Jumper oder so, er hat da zu Recht das Vertrauen, weil er die Dinger halt einfach unfassbar gut treffen kann. Ja. Und das macht ihn, finde ich, auch, also jetzt gerade in dem Spiel, wo halt Schröder auch echt viel gedoppelt wurde und dann auch, finde ich, das sehr gut gemacht hat, dass er den Ball auch schnell wieder abgegeben hat. Der hat ja auch, also ich glaube, 8 Assists hatte er am Ende, aber dadurch ging ja am Ende des Spiels auch wirklich viel Verantwortung auf Franz über und er hat das halt wunderbar geregelt. Also man muss auch sagen, nach dem Frankreich-Spiel hätte er eigentlich auch sowieso mit der breitesten Brust aller Zeiten durch ganz Paris stolzieren können, einfach wegen den Dunks, die er dort hatte. Also du hast mir ja vorhin erzählt, dass du das Spiel nicht
komplett sehen konntest.
Warst du die Dunks gesehen?
Ich habe gar nichts gesehen von ihm. Ich habe wirklich nichts. Ich habe nichts mitbekommen. Du weißt ja, ich bin Social Media gerade auch nicht so viel unterwegs, deswegen.
Benutzt du noch YouTube oder Mediathek oder so oder?
Ja schon, aber ich habe mir jetzt es passiert zu schnell zu viel, als dass ich irgendwie wir waren das ganze Woche unterwegs. Deswegen habe ich mir keine Highlights angeschaut. Also wir waren quasi, wir waren.
Nein, es ist okay, aber dann guck dir bitte noch so. Die Dunks, die beiden Dunks an. Er hatte einen Handwechsel-Dunk über Victor Wembanyama. Und dann hat er noch einen Tomahawk-Dunk über ganz Frankreich.
Und Frankreich ist groß, wie wir alle wissen.
Frankreich ist groß, aber France ist größer.
Ja.
Kaiser France.
Ja. Le France quasi.
Eben.
Vive Le France.
Ja, jetzt eben nicht mehr, weil er ja drüber gedankt hat.
Stimmt.
So funktioniert es doch, habe ich gehört. Nein, aber Franz, guter Mann.
Guter Mann. Und vielleicht dankt er im Halbfinale nochmal.
Fände ich cool.
Überhalb Frankreich.
Jetzt gegen ein anderes Frankreich.
Ja, weil Rudy Gobert ist wahrscheinlich eher ein Ausnahmefall da. Wobei, man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall hat ja Vincent Collet, pass auf, anscheinend cholerisch auf,
ich hatte ihn auch gerade auf,
Evan Fourniers Aussage nach dem Spiel gegen Deutschland reagiert, dass es ja nicht geht, dass hier Schröder und Franz irgendwie scoren, wie sie wollen, und das geht das Team nicht und bla bla bla, und Collet fand das nicht gut. Und dann saß Fournier auf der Bank, außerdem saß Rudy Gobert auf der Bank und Matthew Strassel saß auch auf der Bank. Dafür Franck Ntilikina, dein alter Freund Gershon Yabusele und Isaiah Cordinier, sagt man das so, Isaiah?
Ja. Warum nicht?
Ich finde es interessant, dass ganz viele Franzosen irgendwie, also englische Spitznamen haben. Andrew Albic. Im Isaiah.
Meinst du Vornamen?
Ja, meine ich. Richtig. Spitznamen wäre, kann man ja genau.
Das wäre frivol.
Ja. Und das wollen wir nicht. Auf jeden Fall hat Collet einiges verändert und sah auch irgendwie aus wie ein ganz neues Frankreich, muss man sagen. Also es war wirklich, sie haben ja Vorrunde, war ja so alles eher so ein bisschen statisch. Ich weiß jetzt nicht, wie es gegen Deutschland war. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Aber
fürchterlich gegen Deutschland.
Ja, ich habe die beiden Spiele vorher gesehen und das war auch fürchterlich.
Ja, und die Jahre davor war es auch fürchterlich.
Ja.
Damals das, ohne Wemby.
Ja, und das jetzt war überhaupt nicht fürchterlich, weil jetzt schnell gespielt, weißt du, immer Richtung Ring gegangen, immer wieder in die Zone geschaut, dass sie irgendwie ein Early Offense spielen, nicht irgendwie erstmal rumgepasst und dann irgendwie ein Handoff und dann nochmal so und dann nochmal zur Seite und nochmal zur Seite und dann irgendwie versucht, einen Stepback-Dreier zu nehmen, sondern halt echt die ganze Zeit den Ball nach innen. Ja, Boussele fand ich echt ziemlich gut, ehrlich gesagt.
Der ist ja auch eine Maschine, wenn man ihn kochen lässt.
Ja, wirklich eine Maschine. Und Kanada wirkte halt irgendwie komplett überrumpelt am Anfang. Also wenn wir, glaube ich, bis 2 Minuten vor Ende erstes Viertel hatten sie, glaube ich, erst 5 Punkte, die Kanadier. Und aber es ist ja auch auf irgendeine Art verständlich, weil du kannst dich ja darauf gar nicht wirklich einstellen. Also ich meine, Cordinier hat dann irgendwie auch 2 brutale Dreier getroffen in Semi-Transition irgendwie. Und du stellst dich ja schon ein bisschen auf das ein, was du siehst. Und ich meine, wir haben ja auch gestern kurz geschrieben, dass Gobert 3 Minuten spielt, das ist halt irgendwie, davon ist jetzt mal nicht auszugehen. Egal, wie sinnvoll es theoretisch vielleicht ist. Ich meine, interessant ist ja auch, dass Wemby, was das Scoring angeht, offensiv ja gar nicht dominiert hat. Also er hat ja, ich weiß gar nicht, 7 Punkte gehabt am Ende oder so. Also es war
auf jeden Fall getroffen. Hat auch nichts getroffen.
Ja gut, ich meine, er durfte ja auch seinen Korbleger verlegen, den Ball dann wieder fangen und dann nochmal reinlegen. Ne?
Vive la France.
Vive la France. Aber, nee, aber also du bist ja da, du stehst ja schon erstmal da und dann steht da einfach ein komplett anderes Team, glaube ich, als das, worauf du dich so ein bisschen vorbereitet hast. Gerade wie, also du kennst die einzelnen Spieler, aber so wie du in das Spiel reingehst. Und
machst du da nicht Entschuldigungen für Kanada?
Ich mache schon ein bisschen sicherlich Entschuldigungen für Kanada, aber ich glaube, also du musst trotzdem nicht so spielen, wie Kanada gespielt hat im ersten Viertel, glaube ich. Also es ist, Frankreich hat schon, also die französische Offense war die eine Geschichte, Kanadas Offense die andere. Wie gesagt, 5 Punkte irgendwie bis, also bei 2 Minuten noch im ersten Viertel. Und ich fand schon, dass Frankreich das defensiv auch relativ smart gemacht hat, dass sie die Zone relativ gut dicht gemacht haben. Ich meine, Kanada hat jetzt auch nicht die Wahnsinnsschützen irgendwie, sondern die müssen schon in die Zone. Klar, dort kann man einen Dreier treffen oder, also jeder kann, aber es ist jetzt nicht.
Tut mir leid. Spielt nicht dein Lieblingsspieler Jamal Murray auch für Kanada? Der kann noch werfen.
Der kann werfen, aber Jamal Murray.
Also offiziell.
Offiziell. Aber Jamal Murray ist nie wirklich im Turnier angekommen. Leider. Das und er hat auch, glaube ich,
leider richtig.
Er hat auch den ersten Dreier Kanada oder einen der ersten Dreier Kanadas getroffen im Spiel. Ne?
Muss man, war das auch der erste seines Turniers?
Nee, er hat vorher schon getroffen. Zwar nicht so oft. Ich glaube, einen hat er schon getroffen vorher. Also ich glaube, einen hat er. Oder zwei, ich weiß nicht. Ja, nicht das Turnier des Jamal Murray, leider. Sehr, sehr, sehr schade. Aber ich war doch, lass uns gleich zu Jamal Murray.
Ja, Entschuldigung.
Noch ganz kurz. Frankreich.
Ich wollte nur kurz wegen den Shootern fragen.
Ja, nein, aber außerdem, Jamal Murray startet ja nicht bei Kanada.
Ja, zu Recht.
Mal abgesehen davon.
Vielleicht hat er in der NBA gestartet.
Hä? Ich glaube, er startet.
Oder ob er für die Shanghai Sharks startet.
Er startet seine Redemption Season, glaube ich.
Mal gucken.
Jetzt kuriert er sich erstmal aus 2 Monate und dann Freunde der Sonne. Nein, aber ich fand, Frankreich hat es relativ gut gemacht, die Zone eng zu machen. Klar, da ist Wemby überall, aber auch alle anderen. Und dann hat's und für Shea war es extrem schwer, in die Zone zu kommen. Und Kanada hat dann irgendwie keine Wege gefunden, zu guten Würfen zu kommen. Und Murray kam dann relativ früh. Und das wäre halt so ein bisschen das Ding gewesen. Aber er hat irgendwie in diesem Turnier keinen Rhythmus gefunden. Sah auch am Anfang nicht richtig fit aus. Sollte auch nur 20 Minuten spielen maximal. Das war da halt irgendwie, ja. Und dann ist momentan, oder seit Runde 2 ist irgendwie der Wurm drin. Was vielleicht ein Ding ist, Fieber ist was anderes. Und ich glaube, und wir haben es auch schon bei Damian Lillard gesehen in der Vergangenheit, also Murray ist jetzt nicht so klein, ne, aber halt für Guards kann schon mal schwierig sein, gerade wenn der Platz nicht so da ist. Und wenn du dann nicht im Vollbesitz deiner Kräfte bist, was Murray, glaube ich, nicht ist. Also wie gesagt, er hat ja auch dieses Minutenlimit gehabt. Also ich versuche jetzt keine, also ich suche eher Erklärungen als Entschuldigungen, kann man es vielleicht so. Dann kann es schwer sein, glaube ich, da einen Rhythmus zu finden. Und dazu kommt halt noch bei Kanada, es ist halt schon auch ein komplett anderes Setup als jetzt in Denver. Also der Ball ist bei Shea und Shea schaut, dass er scored. Also Murray spielt dann, also bringt natürlich den Ball teilweise, aber ist dann teilweise auch Offball und es ist halt ein ganz anderes ins Spiel reinfinden, als es jetzt in Denver ist. Dazu kommt er von der Bank. Dann hast du aber noch RJ Barrett, der ja zu Recht bei Kanada sehr viel machen darf offensiv. Du hast Dylan Brooks. Du hast, der gern sehr viel macht, ob das dann immer zu Recht ist
von 9,
oder nicht. Also er hat auch teilweise Spiele, wo es halt gut ist, aber es ist halt Hit or Miss bei Dylan Brooks. Aber er macht halt trotzdem sehr, sehr viel. Und dadurch ist halt so dieses, ich glaube, für Murray war es nicht einfach, sich reinzufinden. Gerade hat eben, wie gesagt, nicht ganz fit gewesen, ist ja auch nachgereist erst nach Frankreich, hat die Vorbereitung hat über See mitgemacht, kam dann später nach Frankreich. Und gleichzeitig war es natürlich einfach kein gutes Turnier. Also gleichzeitig hat er einfach gerade am Ring irgendwie Probleme gehabt mit dem Abschluss. Sein Dreier ist nicht gefallen, wie du sagst. Also er kann ja eigentlich werfen. Ich glaube, es waren halt einfach mehrere Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass er irgendwie auch in dieses Team, das sich ja dann auch so ein bisschen bei der WM gefunden hatte, letztes Jahr schon nicht so richtig reingefunden hat, seine Rolle. Und es gab auch irgendwie nicht so die Rolle für ihn. Also er war schon so ein bisschen so dieser, wenn es nicht läuft, haben wir den Video gerade auch, sagst du, okay, Jamal Murray kann doch eigentlich werfen. Also er wäre jetzt quasi, so quasi diese Exit-Strategie so ein bisschen gewesen. Aber dazu, glaube ich, bilde ich mir ein, hat man so ein bisschen gehört, er war halt nicht bei 100%. Und dann kann das irgendwie so laufen. Dann muss das natürlich trotzdem nicht so laufen, aber ich glaube, das war so ein bisschen, es waren ungünstige Umstände, sagen wir es mal so.
Ja, also Ich kann mir schon auch einfach gut vorstellen, dass also einerseits halt diese andere Situation mit Kanada, aber auch andererseits, dass es halt vor allem wirklich so der körperliche Zustand bei ihm ist. Ja. Was aber halt schon auch einfach ein wiederkehrendes Thema ist bei ihm, weshalb man das auch ernst nehmen muss, glaube ich. Also bei allen Mid-Level-Murray-Scherzen, die ich mache. Er hat halt kurz vor Ende der Regular Season eine Weile verpasst, kam dann zurück, sah erst ganz okay aus, aber ich fand, in den Playoffs war nicht nur in der zweiten Runde der Wurm drin, sondern ich fand ihn in der ersten Runde, abgesehen von zwei Game-Winnern, die er hatte, die natürlich super waren, fand ich ihn nicht besonders gut. Also nicht so, wie wir Jamal Murray kennen.
Nicht so wie schon.
Genau, ja. Und diese Art von Murray, die haben wir jetzt halt einfach seit einer Weile nicht gesehen. Und wenn man bedenkt, dass das ja einfach irgendwie so der schon die Konstante neben Jokic ja auch sein soll, und es darum ging, dass Denver mit ihm über einen neuen Vertrag spricht oder sprechen wollte nach dem Turnier, da bin ich halt schon mal gespannt, ob das jetzt irgendeine Auswirkung hat. Vielleicht hat es auch keine. Aber wenn ich jetzt ein Nuggets Executive wäre, dann hätte ich mir das, also dieses Turnier schon natürlich angeguckt, so sowieso, auch was die Serben machen und so. Weil da haben wir gedacht, so, okay, der sieht irgendwie nicht so rund aus, der Jamal. Was machen wir denn damit? Ja. Weiß ich nicht. Also, zumal wir ja auch wissen, dass Denver jetzt grundsätzlich gerade nicht unbedingt das Team ist, das am allerliebsten das Maximum für seine Spieler investiert, um die zu behalten. Murray hat natürlich einen anderen Stellenwert als KCP, also das ist auch klar, das will ich damit auch nicht sagen, aber es wurde halt vorher immer so berichtet, auf jeden Fall machen die das dann, nachdem das Turnier vorbei ist. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es wirklich jetzt passiert oder ob man sich da vielleicht auch eher noch ein bisschen Zeit lässt und mal guckt, so wie gesund ist der denn eigentlich? Oder also ist das jetzt dann was wieder weggeht, oder ist das im Moment halt einfach dann für eine Weile so die Art, wie wir, also das, was wir von Jamal Murray sehen werden?
Du meinst, also im Prinzip muss Denver eigentlich in Chicago anrufen und einen Trade Murray gegen LaVine einfädeln. Also das ist eigentlich der einzige Ausweg aus dieser verfahrenen Situation.
Ja, auf jeden Fall einen schlechteren Spieler mit mehr Verletzungsproblemen holen. Das macht auf jeden Fall das, und vor allem mit einem längeren Vertrag.
Ja, aber jetzt eine lange Pause hatte, weißt du? Aber der jetzt ausgeruht in die Saison geht, jetzt auch bei Summer Workouts schon wieder überzeugt. Also weißt du, das sind ja auch Faktoren. Und Murray spielt die anstrengenden Olympischen Spiele. Zach LaVine spielt sich schön in Form langsam. Du meinst quasi, so muss es laufen.
Eigentlich, ja. Das meine ich.
Ja.
Exakt
das. So habe ich das verstanden. Nein, aber ja, klar muss man sich das anschauen. Also aus Denver-Sicht. Wie gesagt, ich denke halt, dass das Körperliche ist sicherlich das eine. Und er hatte auch im Laufe der Saison immer wieder Probleme, jetzt nicht nur vor den Playoffs. Und hat er die WM letztes Jahr auch nicht gespielt, weil sein Körper eine Pause brauchte. Hat er die Teile der Vorbereitung sogar mitgemacht oder das Camp, glaube ich, mitgemacht. Und dann hinten raus, okay, nee, auch mit in Absprache mit Ärzten und Physios und sowas. Und ich glaube, dass, klar, dass das jetzt eine Frage ist. Wie gesagt, ich glaube, spielerisch ist es halt auch einfach. Ich meine, dass Kanada ist halt anders natürlich als Team USA, aber es ist natürlich auch ein Team, das jetzt nicht seit Jahren so zusammenspielt, so 1-1. Weil ich glaube, der Kern ist schon, es trifft sich schon immer wieder, aber es ist halt jetzt nicht so dieses, ja, wo, also nicht wie Deutschland, wo ich glaube, Deutschland ist schon ein Optimalfall momentan, so wie es läuft. Ja. Also so einfach diese Strukturen, die da gewachsen sind, diese Hierarchien, die gewachsen sind, die Spieler, die auch innerhalb der Hierarchien gewachsen sind, also jetzt gerade zum Beispiel Franz Wagner, aber auch Dennis Schröder ja im Prinzip, der ja so als an dieser Rolle als Kapitän ja nochmal gewachsen ist, sowohl als Spieler als auch halt als Person innerhalb dieser Mannschaft und als Anführer dieser Mannschaft. Und das ist halt, das ist bei Kanada vielleicht nicht so, und dadurch gab es halt jetzt nicht so dieses, man konnte sich jetzt nicht irgendwie, oder hatte ich den Eindruck, gegen Frankreich auch auf ein Spielsystem oder auf ein gemeinsames Spiel zurücklehnen sozusagen und dann, okay, wir wissen ja im Endeffekt, was wir machen, sondern es war dann schon, es sah viel so aus, okay, jetzt Shay, probier du mal, RJ, probier du mal und Dylan und Jamal und dann war es halt, ja, es hat, war halt nicht so dieser Fluss da im Prinzip. Und das macht es, glaube ich, für jemanden wie Murray schon ein bisschen komplizierter. Dazu, wie gesagt, Feld enger, alles irgendwie sehr physisch. Dazu darf man ihm auch kurz vor Schluss auf den Arm hauen, wenn er passt. Und der Ball geht ins Aus und dann ist halt Ball Frankreich. Schiedsrichter, bist beim Turnier, ich bin eigentlich gar nicht so Typ Schiedsrichter-Schalter, aber so ein paar Sachen sind mir echt aufgefallen, also wo ich mir echt dachte, so, kann man das nicht sehen oder will man oder warum sieht man das nicht? Oder sehe ich jetzt Quatsch? Kann ja auch sein. Also dieses Ding mit Wemby habe ich dir erzählt, aber weiß ich nicht. Wie bist du mit den Schiedsrichtern bis jetzt? Bist du glücklich?
Ach, ich bin nicht glücklich und selten unglücklich mit den Schiedsrichtern. Ich habe jetzt halt dieses Spiel nicht in voller Länge sehen können. Ich habe halt also gehört, dass das wohl einigermaßen doll war, dass Frankreich auch sehr, sehr, sehr viele Freiwürfe hatte. Aber da ich es nicht gesehen habe, kann ich da nicht so viel dazu sagen.
Frankreich war auch viel in Zonen, also in Korbnähe, muss man auch sagen, und waren da relativ aggressiv. Und dann kriegst du natürlich auch mehr Pfiffe tendenziell. Aber wie gesagt, dieses Murray-Ding am Ende, weil das war so auch so ein, nicht, dass das Spiel dann gekippt wäre oder so, aber da ging es noch mal so ein bisschen, dann kam Kanada noch mal so ein bisschen auf 5 Punkte immer wieder ran und so, und dann war es halt dieser Turnover und im ersten Moment sah es irgendwie komisch aus und ich hab's dann, man hat es auch erst in der Zeitlupe richtig gesehen, also man hat es in der Zeitlupe dann gesehen, weil dann der Kamerawinkel ein anderer war, aber ein Schiedsrichter eigentlich, also weil die Hand ging halt schon irgendwie klar auf den Arm und dann ging der Pass ins Aus. Wie gesagt, und dieses Wemby-Ding, also er hat halt quasi er kriegt einen Alley-oop, fängt ihn in der Luft und die Bewegung ist ganz klar, dass er ihn reinlegen will. Der Ball berührt den Ring nicht, fällt auf den Boden, Wemby landet, nimmt ihn wieder und legt ihn rein.
Klingt doch legit.
Oder? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwas fieberregelmäßig verpasst oder so. Ich will gar nichts ausschließen, aber irgendwie.
Wahrscheinlich. Ja. Nee, ich meine auch, also dieses Spiel gegen Japan war ja auch vorgewählt mit den Calls pro Frankreich. Also da gab es ja auch so ein paar Szenen und eigentlich hätten sie dieses Spiel wahrscheinlich auch sonst verloren. Insofern. Gibt es da vielleicht einen gewissen Home-Bias? Was mich halt so als jemand, der das Spiel ja nicht gesehen hat, etwas schockiert hat, war, dass Frankreich anscheinend halt offensiv so gut reingekommen ist ins Spiel, weil, also auch mit den Umstellungen, die sie jetzt gemacht haben, es ist ja nicht so, dass die irgendwelche fähigen Ballhändler im Team gehabt hätten. Und Kanada hat ja eigentlich extrem gute Pressure-Verteidiger. Und dass man das da nicht geschafft hat, irgendwie so irgendeinen aufkommenden Fluss von Anfang an zu unterbinden, wundert mich, weil, also, dass Kanada gegen Frankreich Probleme bekommen könnte, das dachte ich halt eher, wenn dann auf groß. Und ich meine, wenn Yabusele und Lessor irgendwie gut scoren, das spricht ja auch ein bisschen dafür, so physische Vorteile, ja. Dass man die eingesetzt hat, aber so, dass die irgendwie, für das Guardplay oder das fehlende Guardplay der Franzosen, da hat ja Kanada eigentlich unfassbar gutes Personal gehabt. Und dass das dann anscheinend überhaupt nicht zum Tragen gekommen ist, das wundert mich. Das wäre dann so die eine Sache, wo ich denken würde, das hat dann vielleicht auch einfach Kanada verkackt und nicht nur, da haben irgendwie die Schiedsrichter oder wer auch immer hat Frankreich getragen. Aber ja. Das sind halt auch mehr nur meine Fabulierungen zu diesem Team, der halt also Frankreich am Freitag gesehen hat, wo die Offense einfach wirklich eine Vollkatastrophe war. Und dann gestern halt dieses ganze Chaos drumherum irgendwie mitbekommen hat. Auch, also mit Gobert ist ja eh völlig geil, ne? Also dass
3 Minuten.
Dass Gobert und Fournier danach dann sagen, ja, Gobert wurde gestern am Finger operiert, der hätte eigentlich gar nicht spielen sollen. Und der Coach dann aber sagt, nee, das stimmt nicht. Ich habe einfach entschieden, dass ich den nicht spielen lasse. Dass sowas, also das ist ja eigentlich auch vollkommen irre, dass sowas passiert.
Das ist, ja.
Da weiß ich jetzt auch nicht, was das zu bedeuten hat dann für das nächste Spiel. Oder was ich halt von Frankreich jetzt allgemein erwarten soll. Aber ja. Es spricht auf jeden Fall dafür, dass die alle gemeinsam über dieses Turnier hinaus bestimmt zusammen weitermachen.
Ja. Erstmal gemütlich essen, wenn das Turnier vorbei ist, würde ich sagen.
Ja, ich glaube auch. Ja.
Schön die Kerzen an und dann schön Weinchen. Bisschen.
Ja. Ja. Aber Frankreich ist halt wild. Wie gesagt, ich war 2022 ja bei der EM auch vor Ort und habe in jedem verdammten Spiel, was die gewonnen haben, den Kopf geschüttelt und gedacht, mit dieser Scheiße kannst du eigentlich wirklich nicht durchkommen. Und die haben Silber geholt. Von daher, das ist halt irgendwie, das ist vielleicht auch einfach ihr Ding. Mal gucken, was passiert. Ich habe ein bisschen Angst und gleichzeitig denke ich, eigentlich sollte Deutschland die auf jeden Fall nochmal schlagen können. Weil ich schon glaube, dass Deutschland eine viel bessere Mannschaft hat insgesamt.
Ja, und jetzt ist halt dieser Überraschungseffekt ist halt jetzt auch ein bisschen verflogen, ne? Also ich glaube schon, dass es bei Kanada, also es wirkt ja auf jeden Fall ein bisschen so, hey, was ist denn jetzt los? Und was du sagst mit diesen Pressure-Verteidigern, was Frankreich halt echt gut gemacht hat, also klar, Kanada hätte es vielleicht auch besser nutzen können, aber Frankreich hat es halt geschafft, den Ball immer schnell nach innen zu bringen. Mhm. Also was sie halt eigentlich vorher auch immer gesagt haben, so Wemby nach innen und dann den Ball, sie haben es da in dem Fall echt geschafft, den Ball immer schnell aus den Händen der Guards runter zu denen, die halt am Zonenrand ein bisschen Druck ausüben können und das hat relativ gut funktioniert. Und was ich auch noch sagen muss, Wemby, ne, war offensiv nicht, also er hat nicht gescored, aber sein Einsatz, weißt du, es hat ihm überhaupt nicht, also er hat, es war kein Frust oder so zu spüren, sondern er hat halt einfach
100% mit Gobert zusammenspielen.
Ja, nein, aber es war jetzt keine Eitelkeit im Sinne von, ich bin doch hier der Geiste und so, gib mir den Ball. Er hat ihn jetzt auch nicht mega oft, oder wenn er ihn bekommen hat, hat er dann auch dann teilweise direkt wieder rausgepasst. Er hat ihn mehr am Zonenrand bekommen, natürlich, ohne Gobert, weil ja Busele ja auch so teilweise Richtung Dreierlinie gehen kann. Aber so dieses, wie er gespielt hat, also wie viel Einsatz er gezeigt hat, fand ich, also war sowas, macht noch mal mehr Hoffnung auf seine Zukunft irgendwie und halt natürlich auch für die Gegenwart. Und in Frankreich teilweise gab es ja doch irgendwie, haben sie es ganz smart gemacht, irgendwie mit Mismatches, also sie auszunutzen oder sie zu provozieren. Dann haben sie irgendwie Fournier gegen Murray, der Screen kommt von Lesor, der Switch kommt und der Ball geht dann auch noch mal raus zu Batum. Lesor geht so lange runter an den Zonenrand, hat Murray auf dem Rücken, kriegt den Ball von Batum, postet auf, zieht's faul, Freiwürfe. So. Es waren halt so, sie haben dann über Umwege, denn Batum ist auch ein guter Passer, dann den Ball dann irgendwie schnell nach innen gebracht, haben das Mismatch erzwungen und so. Und irgendwie hat es Frankreich gut gemacht. Ich glaube, ja, Deutschland, ich muss sagen, ein bisschen Angst habe ich schon, weil halt dieses letzte Spiel so deutlich war. Frankreich jetzt auch ein bisschen Momentum hat. Du hast auch, die Halle war halt auch schon sehr präsent, fand ich. Und das wäre so ein irrational Sieg. Dann, weißt du, das bessere Team eigentlich irgendwie wird überrumpelt. Wobei, vielleicht ist das jetzt gegen Kanada passiert. Und Deutschland ist etwas vorbereiteter. Und wie du sagst, ich halte Deutschland auch, und ich habe es ja auch schon gesagt, ich glaube, Deutschland hat halt einfach auch mehr Dinge, auf die es sich besinnen kann, die dann halt funktionieren. Sie hatten jetzt auch gegen Griechenland halt ihren Moment, wo es ein bisschen schwierig war. Und sie sind halt irgendwie rausgekommen, Kanada ist nicht rausgekommen. Ich sehe sie irgendwie schon im Vorteil, gerade weil ich schon auch denke, dass sie auf das, was Frankreich da geboten haben, irgendwie eine ganz gute Antwort haben könnten. Also auch gerade mit Franz, weißt du, es ist jetzt der so ein bisschen in dieser Zwischenzone scoren kann. Der muss jetzt nicht an die Zone, muss aber auch nicht raus an die Dreierlinie. Wenn Frankreich die Zone so dicht macht, hast du Andi Obst draußen, der jetzt gegen Griechenland nicht sein bestes Spiel hatte, aber der ja irgendwie Dreier treffen kann. Ich glaube schon, dass Deutschland irgendwie so als Team da Frankreich gefährlicher ist als oder best dieses Frankreich besser irgendwie kontrollieren kann und dass Cordinier halt nochmal 20 Punkte macht. Nicht ausgeschlossen, aber muss man jetzt auch nicht davon ausgehen.
Dass er die Punkte nochmal rein in den Korb koordiniert, oder was?
Dass er den Ball nochmal genau in die richtige Richtung koordiniert.
Entschuldige, ich glaube, dass halt, damit Frankreich Erfolg hat, ist es für Frankreich immer ganz gut, wenn das andere Team ein bisschen dusselig ist und sich selbst in den Fuß schießt. Und ich glaube, das ist halt etwas, was Deutschland weniger macht als andere Teams, vielleicht weniger als alle anderen Teams momentan. Also ich glaube, die sind schon taktisch sehr versiert und auch sehr resilient, also auch wenn mal was nicht so läuft. Und also das ist ja jetzt auch so das Ding, ne? Nach diesem Griechenland-Spiel haben viele ja auch irgendwie darauf hingewiesen, ja, Start nicht so geil, war gegen Brasilien auch kurz so. Die haben in dem Turnier bisher jedes Spiel mit mindestens 13 Punkten Unterschied gewonnen. Das ist halt irgendwie, also man merkt da schon auch, dass der Standard, den man da ansetzt, mittlerweile einfach ein anderer ist. Und ich glaube, dass Deutschland da einfach schon gute Mittel und Wege finden wird und dass sie vor allem auch irgendwie auf den großen Positionen halt die Physis und Tiefe haben, um da ganz gut dagegen zu halten und gleichzeitig auch halt bessere Guards haben. Und das ist halt einfach was bei Frankreich jetzt nach wie vor sich ja nicht wirklich ändert. Aber mal gucken. Also, wie gesagt, ein bisschen nervös bin ich trotzdem.
Ja.
Du wolltest noch ein bisschen ranten über die Serben.
Oh ja, die Serben.
Erzähl mal. Was hast du auf dem Herzen? Ist das nur wegen Josh Giddey jetzt? Oder
Nein. Du weißt, ich hege tiefe Sympathien für Australien und für Australier und auch die Boomers. Fieber Paddy war halt erste Halbzeit, war schon wieder sensationell. Also es war ohne Scheiß, da waren ja die Dinger dabei. Das weiß ich nicht. Das ist einfach, es ist so eine Mischung aus, okay, den macht er, aber irgendwie kann er ihn auch nicht machen. Und er macht ihn dann natürlich. Also es ist wirklich so dieses, wenn dieser kleine Kerl, der dann halt über die Großen nach hinten fallen, ins Aus, von der Baseline den Ball irgendwie mit 8 Meter Regenbogen im Korb versenkt, das macht mega Spaß. Ich mag Paddy Mills halt auch extrem gern. Klar, Josh Giddey. Aber wie gesagt, ich habe allgemein Sympathien irgendwie für Australien. Und dann war es halt, was Serbien halt extrem gut gemacht hat, sie haben sich ja wirklich so in dieses Spiel, also die waren ja mit 24 hinten, zeitweise im zweiten Viertel. Und dann haben sie halt wirklich, wirklich extrem gut verteidigt. Teilweise halt, also Alexa Avramovic,
der ist unangenehm, ein bisschen.
Ist auch unangenehm zum Zuschauen, finde ich. Also als neutraler, und ich war ja nicht ganz neutraler Beobachter, aber also, boah, also, Eisenberg waren auch so ein Ding, also harte Defense ist ja das eine, aber so, ich merke das mittlerweile voll, bei mir ist es, wenn jemand, ich so Unfairness packe ich irgendwie gar nicht so, ne? Das ist irgendwie so ein, oder, also es ist ja so dieses, nach dem, für den, alles ist recht für den Sieg, so ungefähr. Und so dieses, bei ihm finde ich, für mich überspannt er den Bogen halt irgendwie regelmäßig komplett, oder jetzt halt in dem Spiel, ich sehe ihn ja gar nicht so oft jetzt im Laufe einer Saison, aber wenn ich ihn dann sehe, auch ein Ding, also das eine ist die Defense, oder halt, wenn er irgendwie so ein bisschen jeden Kontakt irgendwie verkauft, als, weiß ich nicht, hätten Mike Tyson und Muhammad Ali synchron ihm eine verpasst. aber dann irgendwie ein Ding, Dante Exum dribbelt den Ball nach vorne, er rennt hinterher und checkt ihn einfach in die Bande. Also ohne, also kein Defense-Play, gar nichts so. Nee, man, warum so? Also ja, bringt den Gegner aus dem Konzept und ja, irgendwie, aber es ist irgendwie, sowas mag ich, mag es einfach nicht. Das muss, ist jetzt deshalb nicht grundsätzlich in Begriff des Bösen. Ich mag es irgendwie einfach nicht, mich hat es halt irgendwie genervt. Und halt dieses permanente Beschweren, Lamentieren. Auch eine geile Ref-Aktion, wo wurde an der Baseline ausgegeben, also Ball für Australien. Serbien hat gechallenged und normalerweise ist ja die Regel quasi, wenn sie nicht entscheiden können, wenn es nicht 100% anders ist, dann bleibt die Entscheidung bestehen, ne? Mhm. Und dann gucken sie so, ja, und, ah ja, grün war es letzt am Ball, ah, aber da könnte der Serbe noch, also grün Australien, ah, da war der Serbe, der könnte mit dem Finger noch dran gewesen sein, könnte noch, als inconclusive. Ja, grün war am Ball und dann kleiner Finger, ah, inconclusive. Okay, ja, Ball Serbien.
Okay.
Und das war gerade so, da war, glaube ich, Serbien noch mit 5 hinten. Und es war quasi inconclusive. Sie konnten nicht beweisen, dass der also dass halt der Serbe noch am Ball war. Aber er hätte am Ball sein können. Und sie haben dann, ich weiß nicht, ob sie die Regel in dem Fall, also ob es quasi ein Brainfart war. Es war quasi inconclusive. Und für sie war nur conclusive, dass Josh Giddey vorher am Ball war. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, aber der ursprüngliche Call wäre eigentlich Australien-Ball gewesen.
War Australien-Ball, genau. Deswegen Challenge Serbien.
Okay, ja, nee, dann ist das nach meinem Verständnis Schmu, wenn sie es nicht.
Ja, also sowas für mich auch.
Einwandfrei feststellen konnten, ja, dass das eine falsche Entscheidung war.
Ja, genau. So dachte ich, und ich habe die ganze Zeit, ah ja, okay, inconclusive, also dann bleibt der Ball bei Australien. Und dann auf einmal so, ah, okay, Serbien. Okay. Interessant. Naja, auf jeden Fall sowas ein bisschen anstrengend, was natürlich sehr schön anzuschauen war Bogdan Bogdanovic, wenn er dann einfach den smoothesten aller Dreier swish durchs Netz schickt, kurz vor Schluss. Paddy Mills, also. Generell, das Spiel war sensationell. Ich habe jetzt gerade irgendwie granted, aber sowas, was Dramaturgie und Shotmaking und Passing von Jokic angeht, Paddy Mills, dann schickt das Ding in die Overtime über Jokic, war natürlich auch ein schönes Ding. Josh Giddey teilweise wie Weiland Michael Jordan, teilweise wie
wow.
Aber nein, waren schon wilde Dinger dabei und so, er hatte auch so dieses Selbstvertrauen, das er hat, einfach immer zum Ring zu gehen. Und teilweise hat er den Ball einfach weggeschmissen. Muss man auch wieder so sagen. Waren halt auch so Dinge, wo du dann den Kopf hast.
Aber mit Selbstvertrauen.
Aber mit Selbstvertrauen weggeschmissen, genau. Bisschen blödes Foul gegen Micic gewesen beim Dreier, glaube ich. Was, Micic? Ich glaube. Für 3 Freiwürfe. Aber, nee, es war ein richtig geiles Basketballspiel. Also, das sollte stehen bleiben, am Ende so ein bisschen frustrierend. Aber wie Mills das Ding in die Overtime schickt und dann, glaube ich, Giddey die Overtime mit einem Dreier eröffnet und dann kam halt Serbien und hat es dann halt irgendwie gedreht. Aber ja, schade für Australien. Und jetzt Serbien gegen die USA.
Zum 1000. Mal.
Ja. Siehst du irgendwie, also ich meine, du hast ja auch, wir haben ja beide die erste Halbzeit quasi gesehen, USA-Brasilien, und da kristallisierte sich heraus, dass das wahrscheinlich keine so enge Kiste wird.
Das ist korrekt.
Und siehst du irgendwie, jetzt so nach dem Turnier, wir haben jetzt 4 Spiele gehabt. Siehst du irgendein Team, das die USA gefährden kann, auch mit der Entwicklung, die die USA genommen haben, so im Laufe des Turniers?
Am ehesten Deutschland. Und auch da wahrscheinlich eigentlich nicht. Also ich würde es gerne sehen und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein geiles Spiel werden würde. Aber ich weiß nicht, ob, also beziehungsweise ich gehe nicht davon aus, dass sie zu schlagen sind, um ehrlich zu sein. Und also auch bei Serbien, die haben natürlich, also wenn sie sich jetzt dazu entscheiden würden, tatsächlich mal Jokic die ganze Zeit den Ball zu geben, was sie ja bisher komischerweise oft einfach nicht machen wollen. Und was auch nicht das erste Mal ist, seitdem er für diese Nationalmannschaft spielt, dass irgendwie häufig das Spiel an ihm vorbeiläuft, wo man denkt so, hey Leute, kennt ihr den?
Passage wahrscheinlich zu einfach quasi. Weißt du?
Der wäre nicht. Ja, das wäre unlauter. Ja. Nee, keine Ahnung, aber ich glaube, dann könnte Serbien offensiv schon auch den USA Probleme machen, oder also dann können sie den USA, glaube ich, auch Probleme machen, aber was die Serben halt echt haben, ist ein sehr, 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 sehr großes Athletikdefizit. Schon gegenüber vielen anderen Teams, aber erst recht gegen den USA. Und das geht halt nicht weg. Und deswegen weiß ich nicht, ob das da dann möglich sein wird, da mitzulaufen. Da müsste man schon irgendwie das sehr, sehr ideal hinbekommen, irgendwie seine Art von Spiel durchzuziehen. Und ja, ich glaube nicht, dass sie die Mittel haben, um USA in einer richtig guten Verfassung zu schlagen. Natürlich gibt es aber auch immer mal Spiele, wo dann irgendwie der Dreier wild reinfällt und wo die USA vielleicht auch Quatsch machen. Und also das ist ja immer noch so ein bisschen hin und her mit den Lineups. Und also die haben natürlich jetzt nicht diese Eingespieltheit, die manche andere Teams halt haben. Aber trotzdem, ja, ich sehe es eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Und wie gesagt, am ehesten wahrscheinlich noch Deutschland, aber auch da ist also die USA sind schon zu Recht überwältigender Favorit und sie haben schon immer noch das, also mit Abstand beste Team einfach.
Ich meine, was Serbien gegen Australien richtig gut gemacht hat, war halt wie sie extrem Druck auf die Ballführenden ausgeübt haben dann irgendwann, aber halt auch alle anderen physisch bearbeitet haben. Also am Anfang hat sich Australien extrem gut bewegt, sowohl mit als auch ohne Ball. Und das hat Serbien komplett unterbunden. Und da war halt schon auch das Ding, dass sich halt einige dann einfach auch nicht mehr so wohl gefühlt haben. Und ich glaube, dass das gegen die USA, da sind halt, da ist halt
die. Die haben dann halt LeBron.
Eben. Und ich meine.
KD.
Und genau. Tatum. Und Tatum, Booker. Also weißt du, das ist ja wurscht.
In dem Curry. Spiel ist ja selbst Embiid mal zu gebrauchen.
Ja.
Ne? Das ist jetzt übertrieben. Aber ja. Dafür ist es ja da super, den zu haben, weil wenn alles langsam geht und du über Movement nichts bekommst, dann gib doch dem besten Scorer der NBA, gib dem halt den Ball und lass den mal kochen. Das ist ja auch ein Mittel. Oder halt okay. LeBron, hey, du kannst ja Bullyball spielen. Mach das doch einfach mal. Der fühlt sich ja damit wohl. Der ist ja nicht Josh Giddey. Also Entschuldigung, der 21 ist und halt einfach noch ein bisschen wild ist und natürlich nicht auf dem Level ist oder jemals dahin kommen wird, wo LeBron ist.
Ja, oder Dante Exum, der halt Rollenspieler ist in der NBA und dann halt auf einmal, also weißt du, diese Drucksituationen halt selten kommt und bei den USA ist es ja jeder gewohnt. Also jeder ist ja gewohnt, die Aufmerksamkeit der Defense zu bekommen.
Ja.
Und ich glaube, dass es schwerer ist, die USA so aus dem Konzept zu bringen. Und halt irgendeiner wird sich schon finden, der eine Lösung hat, denke ich mir dann immer, wenn ich mir die USA anschaue.
Die große Frage ist da, finde ich nur, wenn sie dann mal wirklich unter Druck geraten sollten, geschieht das dann organisch? Und wissen sie dann, der Spieler kriegt jetzt den Ball und der bringt es nach Hause? Oder sind dann vier Leute da, die sagen, ich will das jetzt aber nach Hause bringen?
Ja.
Oder ist es dann halt auch so, dass Kerr dann erstmal suchen muss, okay, wem vertraue ich denn jetzt gerade wirklich? Und wie passt das dann zusammen? Aber da sie es in der Vorbereitung ja in einigen Spielen schon hatten, wo es dann eng wurde und wo dann einfach der Ball LeBron gefunden hat und er sein Ding gemacht hat, gehe ich davon aus, dass das jetzt auch passieren würde. Und bisher gab es in dem Turnier keine enge Situation. Aber ich glaube eher so, also was die Isolation angeht, oder so, also die, ich nehme jetzt den Ball in die Hand und ich sorge dafür, dass was passiert, das macht man über LeBron. Wenn KD mit auf dem Feld steht, dann wird er oft genug den Ball bekommen und dann abschließen. Aber so, ich glaube, so das initiale ich kreiere jetzt was, das wird halt LeBron machen, das macht ja auch Sinn. Kann er auch besser.
Ich denke, die beiden wären so quasi top der Hierarchie in dem Fall. Wir geben LeBron den Ball und er schaut vielleicht, dass er KD findet oder so und KD hat dann irgendwie wie immer halt Mismatch und dann
Curry und Tatum sitzen zusammen auf der Bank, winken.
Ja, genau. Halliburton holt sich mal schnell einen Hotdog. Weil,
Der arme Halliburton überhaupt noch, ist der noch da?
Ja. Naja, aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Es ist halt irgendwie, Serbien ist halt auch manchmal so ein bisschen, also allein wie sie das gedreht haben, ist auch schon so ein bisschen so eine, also abschreiben würde ich es nicht. Trotzdem sehe ich jetzt die USA doch relativ klar im Vorteil. Aber also ja, sie sind einfach, die Möglichkeiten der USA sind für mich einfach zu vielfältig irgendwie.
Ja. Aber hey, abgesehen von Frankreich ist das die bestmögliche Top 4, die wir haben können für den Abschluss.
Also. Ja, Kanada wäre gut gewesen, ne?
Aber das ohne Scheiß. Wenn Kanada halt so dusselig ist, dann haben sie es auch nicht verdient, da dabei zu sein.
Aber wenn du das Spiel gesehen hättest, Frankreich war irgendwie cool in dem Spiel. Also wirklich, guck's nochmal an,
nein Quatsch. Ja, es ist halt einfach, weil Gobert nicht da ist. Ne? Dann sind es auf einmal alle.
Wie Goberts Länder.
Ne? Kalt wie eine Hundeschnauze.
Ja. Wir sind gespannt. Morgen ist es soweit. Jetzt, wir müssen eigentlich fast raus. Wir müssen noch zwei Sätze ganz kurz. Lauri Markkanen verlängert. Laut übereinstimmender Medienberichte wird er in Utah verlängern. Hat den Vertrag noch nicht unterschrieben. Was wiederum heißt, dass er erst kommenden Sommer wieder getradet werden kann. Sehr schade für die Golden State Warriors.
Tja.
Und wir müssen mal schauen, was Trader Danny so vorhat. Nicht, dass am Ende der ein oder andere Sieg zu viel rausspringt, weil Lauri noch einen trifft. Aber
da fällt den Jazz immer was ein.
Ja.
Wenn die ersten vier Spiele, die ersten vier Siege geholt werden, vielleicht ist das nach 20 Spielen der Fall, vielleicht ist das auch schon nach 8 Spielen der Fall, und dann wird reagiert werden. Aber
eine oder andere Art. Ich habe es gerade im Vorlauf schon gesagt, Lauri Markkanen sollte dunkle Seitengassen in Salt Lake City auf jeden Fall meiden.
Ja, also da traue ich Ainge auch alles zu. Im Zweifel wird auch noch Will Hardy vergiftet, wenn nichts kommt. Aber ich meine, letztendlich ist es so, die wollen natürlich dieses und wahrscheinlich auch nächstes Jahr unbedingt einen hohen Draftpick haben. Macht auch Sinn. Markkanen macht, glaube ich, dafür auch Sinn, weil der halt ein super Komplementärstar ist. Ich glaube, das ist jetzt nicht dein klassischer Franchise-Player-Dude, aber so als der Scorer neben dem Franchise-Player-Dude deckt er dir schon sehr viel ab, was du haben willst. Deswegen ist es auf jeden Fall für die Jazz, glaube ich, schon sinnvoll, dass man ihn jetzt halt verlängert hat. Du kannst ihn ja nächstes Jahr, wenn es dann deine Pläne anders sind, ihn trotzdem wieder abgeben. Aber die werden jetzt nächste Saison wahrscheinlich, ich glaube, 6 Spieler in der Rotation haben, die sie dieses oder im Jahr davor gedraftet haben. Auch mit ihm werden die schlecht genug sein, um einigermaßen vernünftige Lottery-Aussichten zu haben. Von daher, ich glaube, das funktioniert schon irgendwie beidseitig. Wäre halt für uns Content-Nasen natürlich interessant gewesen, wenn sie es am 6. direkt gemacht hätten, weil man dann gewusst hätte, zur Trade-Deadline könnte auch schon wieder was passieren, aber so halt nächsten Sommer. Und vielleicht so halt bleibt er ja auch einfach.
Ich meine, er fühlt sich ja wohl in Salt Lake City. Das ist ja irgendwie, das ist das Ding.
Wenn man so jemanden schon mal findet, der sich da wohl
fühlt. Ja, das kommt nicht so oft, den musst du halten. Das ist das Einzige, was ich halt, wo ich halt ein bisschen gespannt bin, Timeline ist immer so ein bisschen das Ding, aber ich meine, Lauri wird jetzt, also ist jetzt 27, wird im Mai 28. Er ist jetzt nicht, also er ist so ein bisschen älter, du hast dann trotzdem noch eine Überschneidung. Sein Spiel könnte zu Teilen auch gut altern. Ich glaube, seine Athletik schadet nicht auf jeden Fall momentan. Also jetzt nicht so, es ist jetzt nicht sein primäres Ding, aber es hilft ihm schon. Muss man sehen, wie das dann geht. Er bleibt groß, er kann weiterhin werfen. Also, das sind sicherlich zwei Dinge. Wie sinnvoll das für Utah ist, ich bin irgendwie noch hin und her gerissen. Ich bin noch am Überlegen irgendwie, weil den Weg, ich habe es ja gesagt, also ich meine, im Endeffekt kann es halt am Ende sein, dass ein, zwei Siege drüber und entscheiden, bekommst du, im Ende, es gibt ja die Lottery Odds mittlerweile, ist ja sowieso was anderes, aber ja, du möchtest natürlich die bestmögliche Chance haben und vielleicht am Ende wird es dann der fünfte Pick statt des zweiten Picks oder so.
So deshalb, wie bei Detroit über die letzten beiden Jahre, die besten Odds hatten und trotzdem nur Nummer 5 geworden sind.
Es ist ja mittlerweile, ist das ja alles ein bisschen eigentlich fairer geworden, also
ja.
Es lohnt sich nicht mehr, wenn du einfach schlecht bist. Von daher ist das vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ein Faktor. Und Lauri zu haben ist sicher nicht schlecht. Wer weiß, wie sich das jetzt irgendwie entwickelt. Vielleicht verzockt man sich auch. Also, weil Lauri natürlich, naja, aber Lauri, der Spieler bleibt interessant. Also,
der
Spielertyp, weil du auch sagst, er hat Komplementärspieler und so, ne?
Ich glaube auch, dass der Vertrag seinem Trade-Wert überhaupt nicht schadet, den er jetzt dann bekommen hat. Also, wie gesagt, halt nicht dann für jetzt in dem Moment, aber für nächstes Jahr dann halt vielleicht. Also, das ist, glaube ich, nicht so, dass das jetzt, also, dass irgendwelche krassen Angebote, die jetzt gekommen wären und die ja offensichtlich nicht gekommen sind, dass das dann im nächsten Jahr nicht mehr da wäre. Weil ein Team, was ihn haben will, findet ja im Zweifel einen neuen Vertrag oder das Wissen, wir haben den jetzt auch für 4 oder 5 Jahre.
Ja, klar.
Findet das im Zweifel auch nicht uninteressant. Das ist ja mal etwas komplizierter zu sagen, wir holen den und wir müssen dem aber nächstes Jahr dann auch einen neuen Vertrag geben.
Ja, auf jeden Fall. Aber du meinst, dass die Warriors jetzt nicht Moody, Kuminga, Podziemski und all ihre Picks geboten haben.
Ja.
Plus Steph Curry.
Ja.
War es halt nicht gut genug für Danny.
Ja, das ist ja auch letztendlich kein Wunder. Ich meine, wir wissen ja, was für Trades Danny Ainge gerne macht. und also was auch die letzten Star-Trades waren, die er als Executive der Jazz gemacht hat, da hat er halt unfassbar viel bekommen. Und wenn sowas jetzt gerade nicht da war, dann rollt man den Stein halt erstmal weiter, hat in der Zwischenzeit einfach noch einen sehr guten, sehr wertvollen Spieler. Und ich glaube, dass das Ziel, mies zu sein, nächstes Jahr wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Ja, nicht in Gänze, wie gesagt, vielleicht, aber vielleicht zu sehr. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin noch unschlüssig. Ich muss immer noch ein bisschen klarer werden.
Wie gesagt, du kannst auch die drittschlechteste Bilanz haben und dann trotzdem wirklich
anfangen. Ja, klar, du kannst sogar, wie viel schlechteste Bilanz hatten die Hawks? Hat Nummer 1 Pick. Also.
Ja.
Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so entscheidend.
Es macht schon Sinn, dass man halt dafür sorgt, dass man mit in der Verlosung ist. Und also auch sicherlich, dass man da irgendwie mit die schlechteste oder also mit die besten Ausgangskarten hat, aber sicher weiß das halt nicht. Und ich glaube, also sie sind halt jetzt so oder so schon, selbst wenn sie jetzt überhaupt nichts mehr verändern und niemand sonst im Westen noch irgendwas verändert, dann sind sie ja trotzdem schon einfach dort ziemlich automatisch das zweitschlechteste Team, weil es 13 Teams gibt, die halt was reißen wollen und sie in Portland nicht dazugehören.
Ja, im Osten sind ja noch ein paar, die auch nichts reißen wollen, können, wie auch immer. Aber ich meine, das Ding ist halt, sie hatten es halt die letzten Jahre einfach schon so dieses Ding. Sie waren irgendwie bis in den Januar, Februar hinein waren sie irgendwie zu gut und dann haben sie irgendwie eingerissen und dann sind sie halt irgendwie, haben sie halt irgendwo zweite Hälfte Lottery gepickt. Und es ist halt, also klar kannst du das so machen und klar hast du vielleicht dann auch die Möglichkeit, dass es besser läuft oder beziehungsweise, ne, aber irgendwie, also kannst du auch mal einen besseren Pick bekommen, obwohl du eine bessere Bilanz hast.
Ah ja. Aber viele der Spieler, die damit dazu beigetragen haben, also zu diesen guten Starts, die sind ja jetzt schon gar nicht mehr da, weil sie auch schon weggetradet haben.
Ja, ja, klar.
Klar, also Clarkson und Colin Sexton sind noch da.
Ja, und Markkanen halt. Also ich meine, es ist so schlecht, ich meine, die sind nicht schlecht. Es ist jetzt nicht, es gewinnt jetzt, es bringt dich nicht in Playoff-Nähe oder Play-In-Nähe im Westen. Aber, naja, keine Ahnung. Es ist, wie gesagt, ich muss mir da noch genauer Gedanken machen. Vielleicht verbringe ich meinen Urlaub damit, mir Gedanken darüber zu machen, weil ich hoffe ehrlich gesagt nicht.
Versuch's mal.
Ja, ich versuch's mal. Ich versuche, dass es nicht passiert. Nein, weil es ist nämlich jetzt tatsächlich wahrscheinlich, also nächste Woche wird es auf jeden Fall keine reguläre Folge geben, zumindest nicht mit mir, weil ich bin ab Samstag im Urlaub. Mal schauen, was diese Woche noch passiert, ob wir es nochmal hinbekommen. Aber genau, ich mache immer 10 Tage, ne? La Familia und so.
Und anschließend daran mache ich Umzug. Deswegen, mal gucken. Deswegen. Irgendwann werden wir uns irgendwie.
Wir melden uns wieder. Wir melden uns wieder. Richtung, ja, wahrscheinlich Ende August, Anfang September, oder? So.
Könnte passieren.
So um den Dreh, vielleicht fällt uns zwischendrin auch was ein, aber jetzt ist dann da erstmal so ein bisschen Sommerpause zu Olympia. Vielleicht gibt es noch was, wie gesagt, wir müssen mal gucken, wie wir das irgendwie hinbekommen, aber hier schon mal als Vorwarnung. Jetzt ist natürlich, man kann sich jetzt natürlich überlegen, nee, es lohnt sich schon auch, uns zu abonnieren, wenn man es noch nicht getan hat, weil dann seht ihr ja sofort, ne, vor allem wenn ihr auf die Glocke geht, dann seht ihr ja sofort, wenn es eine neue Folge gibt.
Bei Apple Podcast, das wäre die smarte Sache.
Ja, diese Amazon Music. Da geht er nicht an.
Diesen Trick.
Mhm. Und bei YouTube findet ihr uns natürlich auch. So, macht das mal. Wenn ihr noch nicht getan
Apotheker habt. Hassen diesen Trick. Ich weiß auch nicht.
Apotheker, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir lieben diesen Trick. Und deswegen tut das gern. Und ihr könnt auch, da ist jetzt natürlich auch Pause auf unserer Patreon-Seite, patreon.com/Korpiger Podcast, Korpiger mit. Richtig. Dort gibt's dann auch wieder extra Content nach der Sommerpause für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an euch. Boah, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt das Halbfinale morgen hoffentlich. Ja? Ab ins Finale, Freunde. Und dann genießt, sollten wir uns nicht mehr hören, euren Sommer. In diesem Sinne, reingehauen.
Tschüss.